Ja, ihr Lieben, auch einen schönen guten Morgen von mir. Ich heiße Angelika Trumper, für die, die mich noch nicht kennen und am Livestream. Und ich werde heute ein paar Etappen aus meinem Leben erzählen und das, was Gott dann daraus gemacht hat. Ich bete kurz und danke dir einfach, Vater, dass wir zu deiner Ehre auch die Sünden unseres Lebens erzählen dürfen, die negativen Dinge, die wir hatten, wie du uns heil gemacht hast, wie du uns wiederhergestellt hast. Alles, Herr, soll zu deiner Ehre geschehen. Und ich bitte dich, dass du das, was ich sage, in die Herzen hineinfallen lässt, da, wo es vorgesehen ist von dir. Denn du hast ja einen Plan, auch mit denen, die zuhören. Und so preise ich dich, dass dein Plan in allen Dingen immer wieder in Existenz kommt. Wir geben dir die Ehre, Herr, und wir preisen dich. Amen. Ja. Ihr habt sicherlich den Aushang schon gelesen. Die Predigt heißt, vom Kind der Schande zu einem Werkzeug Gottes. Da könnte man denken, das geht doch gar nicht. Aber ich bin ein lebendiges Beispiel dafür, dass es geht. Und so sitzen hier doch noch einige, die das von sich auch behaupten können. Davon bin ich fest überzeugt. Und bei manchen Menschen, da kann man den Eindruck gewinnen, wenn sie zur Welt kommen, dass sie völlig chancenlos sind. Ihr kennt sicherlich auch solche Leute. Wenn ihr hört, oh, da kommt ein Kind zur Welt in eine Situation hinein, die schon registriert ist als ungut. Und so konnte auch bei meiner Geburt dieser Eindruck entstehen. Heute weiß ich, dass Gott einen Plan für mein Leben hatte. Und noch hat, ja. Ich bin immer noch auf dem Weg. Noch nicht angekommen. Es ist gut so. Dadurch wird es spannend, das Leben. Ich weiß auch um meine Unfähigkeit, aber noch viel mehr weiß ich um seine Fähigkeit. Dass er all das, was ich nicht kann, absolut in Existenz bringen kann in meinem Leben und auch in dem von anderen. Ja, meine Kindheit könnte man wie folgt beschreiben. Ich war immer ein sehr angepasstes Kind. Ganz gehorsam, wird man sagen. Ich habe nie gewagt, Nein zu sagen, bis auf ein einziges Mal, und da kommen wir gleich noch drauf. Hätte ich mich nie gewagt, vor Autoritätspersonen, Erwachsenen, Lehrern, zu Hause bei meinen Großeltern ein Nein aus meinem Munde zu lassen. War völlig undenkbar für mich. Ich habe mich immer schuldig gefühlt, weil der Grund wurde gelegt, als ich noch ganz klein war. Und es war für mich ganz normal. Wir haben heute das Zeugnis von den Kindern gehört. Und ich kann nur eines sagen, was stimmt wirklich, Kinder glauben. Wenn wir es schaffen, diesen Glauben in unser Leben hinein zu integrieren, den Kinder haben, da kann uns gar nichts mehr passieren. Glaub mir. Also ich war ein solches Kind. Ich fühlte mich schuldig, ganz einfach nur, weil ich da war, dass es mich gab. Denn man hatte mir das vermittelt, dass das nicht gut war, dass ich nicht gewollt war. Und somit hatte ich ein unbewusstes Ziel. Ich wollte nie auffallen. Denn wenn man mich sah, dann wusste man ja, ah, die da. Die sollte eigentlich gar nicht da sein. Ja, ich wollte immer so unsichtbar sein, immer kleines Mäuschen. Das ging so lange gut bis zu meinem 13. Lebensjahr. Da hat etwas angefangen, das mich und meine Sicht über mich selbst verändert hat. Und zwar hat eine Nachbarin mir erzählt, dass ein junger Mann aus Aalbach, der war damals schon so um die 20, ein bildhübscher junger Mann war das, der hatte gesagt, die Angelika ist das schönste Mädchen in ganz Aalbach. Ja, und das hat die mir gesagt. Ich habe das gehört. Ich war total wie vor den Kopf gestoßen. Ich konnte das überhaupt nicht fassen. Denn zu diesem Zeitpunkt war, würde ich mal so sagen, war mein Herz, bestand mein Herzensboden aus Sand. Eine ganz neutrale Fläche war das. Da wuchs nichts drin in diesem Herzen. Gut war, dass auch keine Bitterkeit, kein Groll, kein Hass und keine Unversöhnlichkeit denen gegenüber dort wachsen konnte, die mich verletzt, beschimpft, verflucht haben. Das wuchs auch nicht in diesem Herzen. Das war mir aber zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht klar. Erst wenn man zurückblickt, sieht man das. Ja, dieser junge Mann, der hat dann wirklich das gesagt. Und was kam dadurch? Ich habe im Nachhinein da überlegt, mein Vater hat bei meiner Zeugung, meine Mutter hat mir immer erzählt, sie hat nur ein einziges Mal mit meinem Vater geschlafen. Mein Vater war ein geschiedener Mann und 10 Jahre älter wie sie. Sie war ein junges Mädchen in einem kleinen Dorf, in Albach ist sie groß geworden. Und Albach war grundkatholisch. Mein Opa war in erster Linie Katholik, in zweiter Linie Mönch. Also total religiös, hart, gesetzlich, ohne Ende. Und mein Vater hat, nachdem er mit meiner Mutter geschlafen hatte, zu ihr gesagt, so Agnes, jetzt bekommst du ein Kind und das wird ein Kind sein voller Liebe. Wir wollen jetzt mal nicht den Aspekt betrachten für meine Mutter, ja, die nach Hause musste und musste ihrem Vater sagen, ich bekomme ein uneheliches Kind. Denn das war für sie die Hölle, davon bin ich überzeugt. Aber für mich war das ein Segen, den er über mir ausgesprochen hat. Denn woher wusste er, dass jetzt da ein Kind entsteht? Denn er hatte sich scheiden lassen von einer Frau, weil er keine Kinder mit ihr kriegen konnte. Er wollte Kinder haben. Und für mich war das eine übernatürliche Aussage, die er da getätigt hat. Und das einzige Gute, das mein Vater mir je wahrscheinlich gegeben hat. Dieser eine Ausspruch, es wird ein Kind sein voller Liebe. Und das, glaube ich, war in meinem Herzen Bestandteil. Das war mein Schutz. Mein Schutz davor, dass ich nicht alles um mich herum gehasst habe oder verflucht habe für das, was mir angetan wurde. Und ich bin da sehr dankbar für im Nachhinein, wirklich. Denn da hätte ja sehr viel Ungutes wachsen können und ganz wenig Gutes nur. Aber durch diese Aussage von diesem jungen Mann wuchs plötzlich etwas in meinem Herzen. Und aus diesem Sand wurde plötzlich langsam Erde. Und dieses Samenkorn der positiven Aussage fiel in dieses kleine Herz von dem jungen Mädchen hinein. Und dann ging etwas auf. Erstens einmal ein totales Staunen, dass an mir jemand überhaupt etwas Positives sah. Es wuchs Selbstachtung und Annahme mir selbst gegenüber. Zwar langsam, aber es fing an, sich zu entwickeln. Es wuchs Hoffnung. Und die Schuldgefühle, dass ich ja nicht da sein sollte, das ging langsam weg. Das löste sich Stück für Stück auf. Es wurde immer dünner, dieses Ding. Erkenntnisse kamen. Und das alles nur, weil ein Mensch eine positive Aussage über mir machte. Leute, unterschätzt nicht ein Kompliment oder ein Lob an jemanden. Das kann ganz gewaltige Auswirkungen haben. Ab da habe ich, wenn ich in den Spiegel geguckt habe, plötzlich ein hübsches Mädchen gesehen. Das war eine Tatsache, die bis dahin überhaupt keine Relevanz hatte. Vollkommen uninteressant. Ich habe mich zwar am Spiegel geguckt, aber nur zum Waschen und Kämmen. Aber dann habe ich mich plötzlich wahrgenommen. Da ist ja jemand. Und er ist auch noch hübsch. Weil das habe ich auch geglaubt, diese Aussage, die habe ich nicht in Zweifel gezogen. Also, aber wir fangen vorne an. Ich wurde 1945 geboren, von meinen Großeltern großgezogen und war für diese Familie sicherlich eine Schande. Braucht man nicht drüber reden. 1945 war in einem katholischen Ort ein uneheliches Kind zu bekommen, das war einfach nur Schande. Das muss man klar sehen und das, wer ein bisschen älter ist, der kann sich da hineinversetzen. Ja, meine Mutter lebte im Anfang noch mit bei uns im Haus, bei den Großeltern, aber der Opa hat dann später veranlasst, dass sie weiter weggeht, weil sie da etwas mehr Geld verdiente. Alles musste tun, was der Opa anordnete. Und mein Vater hat nochmal den Versuch gemacht, meine Mutter mit mir zusammen herauszuholen aus diesem Haus, mit ihr eine Familie aufzubauen. Er wollte sie heiraten. Er hat ihr eine Nachricht zukommen lassen, dass sie sich an einem bestimmten Tag, abends um 12 Uhr an der Mail, in Albach geht es so ein Stückchen bis zur Mail, da sollte sie stehen mit ihrem Kind, brauchte nur ein kleines Köfferchen mitnehmen und er würde ein Auto organisieren und würde uns beide dann dort abholen. Natürlich, könnt ihr euch vorstellen, hat sich Mama gefreut, dass das so war. Aber sie hat dann abends gepackt, schon heimlich, als Opa und Oma im Bett waren. Die sind immer früh schlafen gegangen. Und dann hat sie ihr Kind eingewickelt, das kleine Köfferchen genommen und geht aus der Türe heraus und will die Türe hinter sich zumachen und dreht sich um. Und wer steht vor ihr? Der Opa. Einige von euch kennen schon diese Geschichte, aber Es war schon schlimm für meine Mutter, ja. Er stand nämlich nicht nur da und hat ihr Vorwürfe gemacht, sondern der hatte noch eine große Axt in der Hand. Und hat ihr gesagt, wenn du jetzt einen Schritt weiter gehst, dann schlage ich dich und auch das Kind tot. Und meine Mutter kannte ihren Vater. Sie hatte keinen Zweifel daran, dass er das tun wird. Also drehte sie sich um, ging ins Haus und der Käse war gegessen, wie man so schön sagt. Mein Vater war der Ansicht, hat sich als sehr, sehr, sehr viel später herausgestellt, was sie nicht wollte. Klar, ja, lag ja auf der Hand, dass er gedacht hat, die ist nicht da, die will nicht. Und dann fing mein Leben in diesem Hause an. Da war ich ja noch ein Säugling. Als ich so zweieinhalb Jahre alt mag ich gewesen, ich glaube noch nicht mal, dass es 3 Jahre war, ich war ganz, ganz klein. Da saß ich mal in der Küche, Oma hatte mich auf einen Stuhl gesetzt und ich wäre von diesem Stuhl alleine nicht runtergegangen. Oma hat mich draufgesetzt und wenn ich da runter durfte, hat sie mich runtergehoben wieder. Aber es kam die Uroma plötzlich ins Zimmer hinein und die war schon sehr alt. Sie war zu Lebzeiten, muss ich auch zu ihrer Verteidigung sagen, eine sehr gute Frau, sehr sozial eingestellt. Aber sie war senil. Sie war völlig verwirrt schon im Kopf und sie sah mich auf diesem Stuhl sitzen und dann fing sie an und hat mich verflucht, aber wirklich aufs Rüdeste, beschimpft. Und zum Schluss hat sie mir den Tod gewünscht. Und zwar mit Worten, die ich bis dahin noch nie gehört hatte, aber ich habe sie alle verstanden. Deshalb sage ich, ich kann das nur sagen mit Kindern, das ist wirklich, seid vorsichtig, wenn ihr kleine Kinder habt. Und ihr redet über irgendjemanden negativ. Das ist natürlich bei uns zu Hause auch passiert. Ich wusste immer, wen die meinten. Obwohl die so durch die Blume immer gesprochen haben. Die haben nie Namen genannt, so die Nachbarin, wenn die mal kam. Da wurde getratscht und geschwätzt. Aber ich wusste immer, wer das war. Also Kinder nehmen viel mehr wahr, als man sich vorstellen kann. Und deshalb bin ich mit meinen Kindern immer sehr vorsichtig umgegangen. Wenn die so klein waren und du gedacht hast, das verstehen die noch. Die verstehen sehr viel. Ich verstand jedes Wort. Ich wusste die Bedeutung eines jeden Wortes, das die Oma da über mir ausgesprochen hatte. Zum Glück kam da jemand von der Familie rein und hat die Oma dann rausgetan. Weil wir lebten ebenerdig und vor der Tür, vor dem Fenster, das offen stand, stand jemand von der Familie und der hat sie dann rausgeholt und hat sie in ihr Zimmer gebracht. Aber was ich ganz stark empfunden hatte, war die Demütigung und die Ablehnung. Und das Gefühl, du gehörst hier überhaupt nicht hin. Du bist nicht gewollt, niemand will dich. Das war ganz klar und eindeutig erkennbar. Dann hatte ich noch 2 sehr negative Erlebnisse. Ich wurde sexuell missbraucht. Und ganz heftig war es von einem Nachbarn, ein guter Onkel. Seine Frau hat mir immer Briefmarken geschenkt. Sie hatten einen Sohn in Amerika und dann kamen von Amerika Briefmarken. Das war 45 schon was Besonderes. Die hat sie mir immer aufgehoben und hat sie mir gegeben. Und wir waren wieder mal auf der Straße, wir spielten und plötzlich ging das Fenster auf und ihr Mann war am Fenster und er sagte, ich hätte wieder Briefmarken, willst du sie haben? Ja, klar, wutsch, sofort Treppe hoch ins Haus rein. Ja, ich bekam zwar meine Briefmarken, aber ich bekam auch noch viel mehr. Sehr viel Ungutes ist dann über mir ausgegossen worden und mit mir passiert. Tja, und zum Schluss, als er mit seinem Werk fertig war, da sagte er zu mir, ich bin dann weggelaufen, ich habe mich irgendwann losgerissen, bin weggelaufen und er war schneller an der Tür wie ich. Und sagte er, schau mal, hat er so einen Gewehrschrank da gehabt, der war Jäger. Da standen dann diese Gewehre hinter Glas. Da sagte er, wenn du das deiner Oma erzählst, dann schieße ich dich tot. Ja, vielleicht war ich 7 Jahre alt, so ungefähr um den Dreh. Ich habe das voll geglaubt. Ich habe keine Sekunde daran gezweifelt, dass der Mann mich belügen könnte oder dass der mich nur einschüchtern wollte. Das kam gar nicht in den Kopf, ich habe es geglaubt. Ich bin dann heimgegangen und die nächsten Wochen habe ich einen anderen Schulweg gewählt. Wenn der mit seinem Hund und seinem Gewehr in Jägermontur an unserem Haus vorbeiging, habe ich mich zwischen Eisschrank und einem Sofa versteckt. Es war eine ganz fürchterliche Sache. Ich habe alle Fenster zugemacht, denn die Oma hat gern gelüftet. Aber Das Fenster war so schnell konnte die Oma das gar nicht wieder aufmachen, weil ich immer dachte, gleich kommt dieser Gewehrlauf da um die Ecke von diesem Fenster. Und das Schlimmste war, dass die Oma eines Tages zu mir sagte, geh doch mal rüber zu der Tante sowieso und hol mal einen Test in Zucker, sie kriegt es morgen wieder. Und da habe ich das erste Mal der Oma ein Nein gesagt. Sie wiederholte das dann, hat sicherlich gedacht, die hat es nicht richtig verstanden. Und habe ich wieder Nein gesagt. Und habe mich sofort in diese Ecke versteckt. Dann hat sie mich da rausgeholt und dann hat sie mit mir geredet über einen längeren Zeitraum. Aber ich meine, es ist keine Kunst, einem Kind etwas aus der Nase zu ziehen. Sie hat so geschickt gefragt und letzten Endes wusste sie, warum ich nicht darüber wollte. Sie war eine sehr resolute Dame, meine Oma, die selbst eine sehr schwere Kindheit hatte mit ihrem Vater, der Alkoholiker war. Sie zog ihre Schürze aus, trug immer eine Schürze zu Hause und ging rüber zu den Nachbarn. Ich habe nachgeguckt, wo geht die hin? Die geht ja nicht da rein. Da war für mich Panik angesagt, ohne Ende. Weil er hatte mir ja etwas gesagt, wenn du das der Oma erzählst. So, und jetzt kam diese Gefahr ganz praktisch auf mich zu. Oma war eine lange Zeit drüben, dann kam sie wieder zurück, band sich ihre Schürze wieder um und kochte weiter. Kein Wort, kein Auffangen. Aber sie konnte es auch nicht. Zu der damaligen Zeit wusste man noch nicht so viel wie heute. Sie hatte das für sich geklärt und gut war es für sie. Aber für mich ging da eine Hölle los. Denn ich dachte, jetzt wirst du das nicht überleben. Jetzt kommt irgendwann dieser Gewehrlauf. Es war fürchterlich. Ihr könnt es euch sicherlich vorstellen, ich muss es nicht nur ausmalen. Es hat lange gedauert, bis ich mich nicht mehr versteckt habe, wenn er vorbeiging. Es hat lange gedauert, bis ich gewagt habe, wieder dort den Schulweg, den normalen Schulweg zu gehen. Aber mit der Zeit heilt ja etwas auch und die Angst war dann nicht mehr so groß, als ich dann gemerkt habe, es passiert ja letzten Endes dann doch nichts. Gut, da war es das gegessen. Meine Mutter selbst, die durfte nur zweimal im Jahr nach Hause kommen. Einmal, wenn sie Urlaub hatte, 2 Wochen und einmal an Weihnachten. Und wenn sie kam, dann war das für mich einfach nur der Himmel auf Erden. Meine Mutter war die beste Mutter der Welt. Sie liebte mich ohne Ende, ohne Bedenken, ohne irgendwelche Vorbehalte, obwohl sie mich ja so oft auch nicht sah. Aber ich war für sie das Wichtigste im Leben. Und immer wenn sie wieder wegfuhr, dann fuhr dieser Himmel fort. Da fuhr all das weg, was lebenswert für mich war. Da wurde ich in einer Situation zurückgelassen, die einfach nur eine Existenz war. Ohne Höhen, ohne Tiefen. Eher noch Tiefen halt, aber keine Höhen mehr. Bis zu dem nächsten Besuch meiner Mutter. Und als ich so um die 10 Jahre alt war, ich meine, ein Kind wird älter jedes Jahr und das kann immer mehr abschätzen. Meine Mutter hat immer gesagt, Mama kommt bald wieder. Ja, das war dann, Mama kommt bald wieder. Aber dass da fast ein Jahr verging, bis Mama dann wiederkam, das habe ich als kleines Kind nicht realisiert. Aber je älter ich wusste, umso klarer wurde mir, was ist denn ein Dreivierteljahr? Das war meistens ein Dreivierteljahr dazwischen. Und an Weihnachten waren es ja nur 2 Tage. Und als sie dann wieder mal wegfuhr, war die Verzweiflung riesengroß. Ich habe dann gesagt, Mama, bitte bleib hier. Bleib hier. Und sie sagt immer, versucht zu erklären, Mama hat doch eine Arbeitsstelle. Mama muss arbeiten gehen. Du weißt, der Opa erlaubt doch nicht. Mama kann nicht hier bleiben. Und, ja. Aber das habe ich gar nicht wahrgenommen. Das war mir ganz egal, was sie sagte. Ich habe sie zum Bus begleitet. Im Bus setzte sie sich immer hinten hin, damit sie mir noch lange winken konnte. Aber dieses Mal war was anders. Ich bin diesem Bus hinterhergelaufen mit so viel Verzweiflung im Herzen. Anbetracht dessen, was dann da wieder auf mich zukam, wo ich wieder hinein musste in ein Leben, das ich nicht wollte. Und ich bin hinter diesem Bus hergelaufen. Der fuhr immer schneller, klar. Der fährt langsam an und fährt er immer schneller. Und ich lief immer schneller. Und ich stürzte dann ganz schwer. Ich hatte alles Blut, ich Knie, Arme, Gesicht. Lag dann auf der Straße und habe gedacht, weißt du was, Angelika, bleib doch einfach liegen. Irgendwann kommt jetzt hier ein Auto hinterher, das fährt dich einfach tot, dann ist alles gut. Aber meine Mutter hatte das gesehen. Ich denke, sie ist auch voller Verzweiflung weitergefahren. Und an ihrer Arbeitsstelle angekommen, hat sie einfach gekündigt, sofort. Sie ist gar nicht erst auf die Arbeit gegangen, sie ist sofort ins Personalbüro gegangen, sie hat gekündigt. Und hat dann eine Stelle im Limburger Krankenhaus angenommen. Und da konnte sie dann alle 14 Tage einen Sonntag und einen halben Samstag kommen. Das war dann die Hoffnung. Ich habe dann immer gelebt von zwei Wochen zu den nächsten zwei Wochen. Aber da war wenigstens Hoffnung da. Da war etwas, wo ich wusste, da passiert etwas, sie kommt. Ja, dann hatte ich noch einmal sehr negative Erfahrungen mit einer Mutter, einer guten Freundin von mir, die ich jeden Tag abholte und die mich abholte und wir über ein paar Jahre der Kindheit zusammen waren. Und ich sah sie mal, sie ging die Vorderstraße runter und ich kam oben um die Ecke und sah sie, ach, da läuft ja die Tante Lisbeth. Ja. Und da bin ich futsch hingelaufen, habe gesagt, hallo, Tante Lisbeth, darf ich mit dir jetzt ein Stückchen gehen? Ich sagte erst gar nichts, sie hat mich nicht mehr angeguckt. Aber nach so zwei, drei Schritten schaute sie mich an und machte genau das Gleiche, was diese Oma machte, meine Uroma. Sie beschimpfte mich aufs Rüdeste. Also als größeres Kind ist das schon ganz fürchterlich, ja, wenn dir jemand sowas ins Gesicht sagt. Ich lief dann noch so ein paar Schritte mit ihr, dann bin ich einfach losgelaufen, bin raus aus Albach in die Felder und habe mich irgendwo in einen Graben reingeschmissen und habe gedacht, warum bist du überhaupt da? Es will dir doch gar keiner. Alle denken, ich habe ja das, was die Frau sagte, habe ich jetzt fürs ganze Dorf in Anspruch genommen, auch schon vorher. Ich habe immer gedacht, die Leute sehen in dir nur immer die Schande von Konitz. Ja. Und dann wurde das auch nochmal ausgesprochen, als ich schon älter war. Also das war schon hammerhart. Nach Abschluss meiner Schule besorgte meine Mutter mir eine Lehrstelle im Limburger Krankenhaus. Und ja, ich wollte Säuglingsschwester werden und musste dann dort erst auf der Station arbeiten. Und auch hat sich mit der Zeit auch schon von Kindheit an so ein bisschen der Wunsch, ins Kloster gehen zu wollen, so in mir entwickelt. Und als ich dort in einem Krankenhaus arbeitete, das auch von Nonnen geleitet wurde, mittags bin ich in meiner Freizeit immer in den Dom gegangen, habe ich mich da drei Stunden in den Dom gesetzt und habe gebetet. Später bin ich zu den Palutinerinnen und habe das Gleiche gemacht. Die hat nach einer Kapelle, die war offen zugänglich für Besucher, bis dann eines Tages eine Schwester vor der Tür stand, als ich rauskam und sagte, hi Kind. Ich wusste, die darf ja eigentlich gar nicht mit dir reden. Zu dem Zeitpunkt durften Nonnen nicht mit Außenstehenden reden. Hallo, habe ich gesagt. Sagt sie, du siehst dich öfter bei uns, gefällt es dir bei uns? Ja, habe ich gesagt, ich werde ja auch hier eintreten. Ich werde hier ins Kloster gehen, das war das Mutterhaus von den Palutinerinnen. Ich werde hier als Schwester eintreten und dann gehe ich nach Afrika in die Mission. Ein Satz, waren meine ganzen Ziele mitgeteilt. Ah, sagte sie, das ist aber schön, dass du bei uns Nonne werden willst. Sagte sie, aber eines kann ich dir sagen, nach Afrika in die Mission, da wirst du nie hinkommen. Sag ich, warum das dann nicht? Ich wusste, die versenden Schwestern nach Afrika. Die hatten dort Missionsstationen und dort arbeiten sie in Krankenhäusern und in Kinderstationen. Hat er mich ja schlau gemacht vorher. Sagte sie, ja Kind, wenn das dein Wunsch ist, der muss sterben. Alles, was Fleisch ist bei uns, muss sterben. Du wirst überall hinkommen, aber nie nach Afrika. Da war das so, diese, wie so eine Seifenblase, wutsch, einmal reingesteckt und sie war geplatzt. Ich wusste also, auf diesem Wege wird das nichts werden. Aber ins Kloster gehen wollte ich trotzdem immer noch. Das war mir immer noch ganz wichtig. Aber diese Schwester, die war sicherlich von Gott geschickt, sonst würden wir alle heute nicht hier sitzen. Das denke ich mir mal so, ja. Das war nicht der Plan Gottes für mein Leben, dass ich ins Kloster gehe. Ja. Dann hat meine Mutter mir, ich war ja erst 14, als ich aus der Schule kam, und meine Mutter hat dann gesagt, Kind, weißt du was, man konnte erst mit 18 in die Schwesternschule gehen. Wie wäre es denn, wenn du eine Lehre zwischenzeitlich nochmal machst? Dann hast du zwei Ausbildungen, kann ja nichts schaden, kriegst du immer eine Arbeitsstelle. Ja, habe ich gesagt, okay. Dann hat sie mir eine Lehrstelle gesucht in einem Elektro-Großhandel, nicht Großhandel, normalen Einzelhandelsgeschäft. Und ich wollte aber immer noch ins Kloster gehen. Also das war immer noch mein Wunsch. Ja? Ich wusste jetzt nur nicht, wie mache ich es. Erst musste ich die Lehrstelle, hat die Mama immer gesagt, mach erst die Lehre fertig, dann darfst du auch ins Kloster gehen. Ganz raffiniert war sie da. Ja. Und mittlerweile, ich war ja dann jeden Tag in der Stadt, wohnte wieder bei meinen Großeltern zu Hause und ich lernte einen jungen Mann kennen. Einen sehr netten jungen Mann. Er hat mir gefallen. Und ich ihm ja scheinbar auch. Aber, naja, habe ich gedacht, wir können uns ja mal treffen, ist ja kein Problem. sind wir Eis essen gegangen, wir sind dann spazieren gegangen. Dann habe ich gedacht, irgendwie musst du dem schon klar machen, mit Heirat und so, da ist nichts. Ich wollte ja immer noch ins Kloster gehen. Und bei einem Spaziergang habe ich dann zu ihm gesagt, ach ja, übrigens wollte ich Ihnen sagen, ich werde nie heiraten. Hoch, hat er gesagt, ich auch nicht. Er wollte mir ja jetzt in nichts nachstehen. Sollte ja nicht so aussehen, als wollte er mich, ich gebe ihm einen Korb, ja, also so. Na, habe ich gesagt, dem Himmel sei Dank, das ist gut, dann kannst du dich ja weiterhin mit ihm treffen. Besteht keine Gefahr, der will ja nichts von dir. Tja, 3 Jahre später haben wir dann geheiratet. Aber der Wunsch, jetzt ins Kloster zu gehen, war natürlich gehakt, nachdem ich verheiratet war. Aber nach Afrika wollte ich immer noch. Das war mir immer noch wichtig. Ich habe also Wege gesucht, wie kommen wir nach Afrika. Mein Mann war mittlerweile einverstanden. Und ich habe die Entwicklungshilfe gefunden. Die haben zu dem Zeitpunkt Leute für 2 Jahre nach Afrika geschickt. Und habe mit ihm gesprochen. Er war einverstanden damit. Ja, somit war alles klar. Aber man nahm mich nicht. Man sagte, Sie sind nicht tropentauglich. Ich wog 42 Kilo. War ein ganz zartes Frauchen, aber was war da nicht tropentauglich? Nein, haben die gesagt, das Risiko gehen wir nicht ein. Beim kleinsten Windhauch, da fallen sie um, dann sind sie nicht widerstandsfähig und was sie mir alles erzählt haben. Ach, ich war sehr verzweifelt. Ich bin dann zu meiner damaligen Hilfe vom Jugendamt gegangen, die mich eine ganze Kindheit lang begleitet hatte, durch dieses uneheliche Ding, das da auf mir lag. Eine ganz nette Dame, eine Frau Wirker war das. Und dann sagt, wissen Sie, was mir gerade passiert ist? Man hat mich abgelehnt. Ich wollte doch bla 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 bla. Habt ihr das alles erzählt? Und da sagte die zu mir, ach, wissen Sie, Frau Trümper, warum wollen Sie denn nach Afrika gehen? Wir haben in unserem Land genug Missstände, wo Sie helfen können. Sag ich, ja, was denn? Ich sagte, wir haben Heime, die sind voller Kinder, die keiner will. Die Adoptivkinder, die sind ruckzuck weg. Und die anderen Kinder, die müssen groß werden in einem Heim. Die müssen im Heim leben. Glauben Sie, dass das den Kindern gefällt? Oh, habe ich gedacht, nee, bestimmt nicht. Sag, gehen Sie nach Hause, reden Sie mit Ihrem Mann und überlegen Sie sich mal, ob Sie nicht ein Kind aus dem Heim holen. Mein Mann war sofort einverstanden damit. Und wir haben dann ein Kind aus einem Heim geholt. Wir waren zu diesem Zeitpunkt auch noch der Meinung, hatte eine Ärztin mir gesagt, Sie werden keine Kinder bekommen können. Sie haben lauter Verwachsungen im Unterleib und was die mir alle erzählt hat. Und gut, habe ich gesagt, dann holen wir uns Kinder, dann kriegen wir trotzdem Kinder. Und wir waren sofort Feuer und Flamme für diese Idee, die sie uns dort mitteilte. Und wir bekamen unser erstes Kind, das war 10 Monate alt. Und danach kamen 2 eigene Kinder. Dem Himmel sei Dank dafür. Und mit der Zeit kamen immer mehr Kinder. Insgesamt waren es 13 Kinder. Manche blieben bis zum Erwachsenenalter und so 2, 3, die gingen ein bisschen früher schon, weil sie wieder integriert wurden in ihre eigenen Familien. Und es war eine gute Sache. Dann starb mein Schwiegervater und wir erbten was und konnten uns ein Haus kaufen in Eschhofen. Jetzt war es ein ganz normales Einfamilienhaus und wir hatten dann eine Idee, wir bauen ein Zimmer an. Und wir haben das auch gemacht mit Hilfe von Verwandtschaft und von Nachbarn, die haben da geholfen. Wir haben ein großes Wohnzimmer angebaut. Und dann war ein Problem. Da war eine Wand durchzuschlagen. Wir mussten also eine Wand komplett fast rausschlagen, damit es eine Verbindung zu diesem neuen Wohnzimmer gab. Und es war eine doppelgebrannte Backsteinwand. Weiß ich noch ganz genau, weil das war wirklich ein Problem. Und all unsere Männer haben versucht, wir hatten einen großen Bello gekauft, dieses Ding einzuhauen, die haben nur mal, platzen nur mal ein bisschen was ab, das war's. Das ging nicht kaputt. Und da sagte mein Mann, weißt du was, Angelika, ich rufe den Egon mal an, das war ein Jugendfreund von ihm. Der schafft das. Oh, habe ich gesagt, wenn du den Egon anrufst, dann kommt der vorne die Tür rein, dann gehe ich hinten die Tür raus und siehst du mich nie wieder. Dann kannst du sehen, wie du mit deinen Kindern und dem Haus und mit allem klarkommst. Weil es war ein Jugendfreund, der mein Mann in jungen Jahren dazu verführt hat, in Kneipen zu gehen, Alkohol zu trinken und lauter so ungute Dinge zu machen. Das hat mir immer sehr gestunken. Selbst im ersten 1, 2 Jahre, wo wir verheiratet waren, da kam er noch, hat er ihn abgeholt, ich hätte ihn erschießen können. Er war ein Dorn in meinem Auge, dieser Mann. Dann habe ich gedacht, wenn der jetzt hierher kommt, zu uns. Da fängt alles wieder an, denn mein Mann war ein super toller, ganz solider Mann, der ist überhaupt in keine Kneipe gegangen oder hat irgendetwas gemacht, was jetzt nicht gut gewesen wäre. Das war alles nicht der Fall. Er war ein total toller Vater und ein guter Ehemann. Naja, dann hat er ja auch nichts unternommen. Und wir sind dann mit einem anderen Ehepaar als Dankeschön mal essen gegangen, die uns auch geholfen hatten. Anschließend sind wir ins Lord Nelson. Die ältere Generation kennt das vielleicht noch. Das war damals so eine Art Disco, so ein bisschen. Ja, kennt ihr noch? Gut. Und dann haben wir dann da noch was getrunken. Und das war so eine lange, lange Bar, die da so eine lange Theke. Und ich schaute die mal so entlang. An dem Abend war es sehr ruhig in diesem, war mitten in der Woche. Und da saß ein Mann ganz am Ende. Ach, habe ich gedacht, das sieht aber gut aus. War nur ein Gedanke. So. Es war so ein bisschen Charles Bronson verschnitten. Zu dem Zeitpunkt habe ich ja noch für diesen Burschen geschwärmt. Ja, wo habe ich alle Filme geguckt von dem, der gefiel mir immer. Gut, plötzlich kommt dieser Mann an unseren Tisch. Und er kommt auf uns zu und mein Mann sagt zu ihm, ach, hi Egon. Wir hatten ihn Jahre und Jahre nicht mehr gesehen. Bestimmt 10 Jahre, gell, hatten wir ihn nicht mehr gesehen. Was habe ich gesagt? Egon? Ich gucke genau hin. Der sah ganz anders, hat eine ganz andere Frisur, war halt auch älter geworden. Und als ich ihn dann genau gedacht habe, denke ich, wahrhaftig, das ist ja der Egon. Da sagte der, Bernd, darf ich mal mit deiner Frau tanzen? Ja, klar, sagte mein Mann, darfst du mit der mal tanzen? Haben wir einen Tanz getanzt, haben uns ein bisschen unterhalten, wie ging es dir, wie ging es mir, und er war mittlerweile geschieden, hatte ein Kind, und ich habe dann von uns erzählt. Und dann hat er mich wieder an den Tisch gebracht und da sagte mein Mann, komm, setz dich doch ein bisschen zu uns. Die anderen gingen dann weg, die mussten nach Hause. Und dann haben wir den Abend noch dort mit Egon verbracht. Wir haben viel gelacht, es war lustig. Und mitten in diese entspannte Situation hinein sagt mein Mann zu ihm, ach Egon, ich wollte dich auch mal was fragen. Wir hätten daheim eine Wand durchzuschlagen. Könntest du das vielleicht tun? Ich war wie geschockt, dachte, was macht er da? Aber im nächsten Augenblick, oh, habe ich gedacht, der scheint sich ja verändert zu haben. Es war mir auf einmal gar nicht mehr unangenehm. So, und das ist der Punkt, wo die Bibel sagt, wehret den Anfängen. Wir sind unglaublich klein und unwesentlich oft. Und nur die Tatsache, dass ich einverstanden war, nicht dagegen geredet habe. Denn es wäre normal meine Art gewesen. Ich hätte gesagt, nee, kommt nicht in Frage. Auch wenn der da gesessen hätte. Habe ich aber nicht getan. Somit kam Egon. Jeden Abend nach der Arbeit kam er, hat uns geholfen. Wir haben natürlich, hat er die Wand durchgekriegt. Wir haben das Wohnzimmer fertiggestellt. Wir haben eine große Terrasse noch gemacht. Also unglaublich viele bauliche Dinge haben wir noch verputzt, habe ich dann noch mit ihm gemeinsam und was weiß ich was. Das war richtig schön schnieke. Aber mit dem ständigen Kommen dieses Mannes wuchs da etwas in mir. Ich hatte mich auf einmal verliebt. Und in unserem Bekanntenkreis, all die Freunde, die mit uns zusammen geheiratet haben, die waren mittlerweile, bis auf ein Ehepaar, gell, waren die auch alle geschieden, habe ich immer gesagt. Mir passiert sowas nie. Es war ja stolz. Sowas. Man kann sagen, ich werde wachsam sein, dass mir das nicht passiert, aber ich kann nicht sagen, mir passiert das nicht. Ich habe auf mich vertraut und auf mich gebaut, dass ich das im Griff habe. Versteht ihr? Das war ein Fehler. Und er hat sich bitter gerecht. Natürlich war die Folge des Ganzen, ich will gar nicht näher auf all das eingehen, die Folge davon war die Trennung von meinem Mann. Unser Haus wurde verkauft. Ja, wir haben es ja zusammen gekauft. Ich habe in dieser Zeit in meinem neuen Wohnzimmer mit einer riesengroßen Glasfront viele Nächte gesessen, in denen ich nur geweint habe, aus vollkommener Verzweiflung. Denn ich hatte einen wunderbaren, sensiblen, zärtlichen, verständnisvollen Ehemann, der immer für mich Zeit hatte. Ich konnte kommen zu ihm, wann immer ich wollte, und sagte, guck mal, Schatz, ich habe hier Papa, was mich beschäftigte. Er hat immer zugehört. Da war keine Abweisung. Da war immer Interesse, da war immer eins sein. Ich hatte ihn eingetauscht gegen einen Mann, der genau das Gegenteil war. Aber das war in der ganzen Zeit vorher überhaupt nicht erkennbar. Er war immer der liebe, nette, freundliche Egon. Aber als wir dann getrennt waren, da zeigte er sein wahres Gesicht. Ehrlich gesagt, ich hatte das verdient, ist ganz klar, keine Frage. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt war das für mich auch eine Hölle auf Erden. Es war ganz schlimm. Irgendwann trafen mein Mann und ich uns in der Stadt mal. Er kam gerade aus dem Urlaub, war schön braun gebrannt. Ach, habe ich gedacht, der Kerl sieht gut aus. Ja. Und wir haben uns dann in den Park gesetzt, gell, haben dann geredet, uns unterhalten und dann in dem Gespräch wurde klar, ja, genau, bei der Pusteblume. Da wurde klar auf einmal, dass der Partner, den ich jetzt hatte, nicht zu mir passte, auch vom Niveau her nicht. Und die Partnerin, die er mittlerweile auch hatte, auch nicht zu ihm. Also die zwei hätten zusammengepasst. Aber irgendwann nicht zu uns. Da fängt eigentlich noch eine Geschichte des Okkulten an, aber die werde ich jetzt da weiter nicht erzählen. Aber wir haben uns dann getroffen öfter. Mein Mann, unser Sohn, unsere Tochter und ich. Den kleinen Bastian, den haben wir daheim gelassen, weil wir Angst hatten, das erzählt er dem Egon. Und mein Sohn, ja, ich meine, ihr kennt ihn ja. Er war auch schon als Kind sehr konsequent. Und wir haben uns mal getroffen zu einer Katzenausstellung, gell, hinten in der Markthalle. Und unser Sohn, es war schönes Wetter, toll, wir hatten viel Spaß, wir vier. Und man zückt eine Kamera, sagt, komm, wir machen mal ein paar Bilder. Oh, hat mein Mann gesagt, die darf aber die Jenny nicht sehen. Das war seine Lebenspartnerin, die er zu dem Zeitpunkt hatte. Da habe ich gesagt, mach dir keine Sorgen, der Egon darf die ja auch nicht sehen. Versteht ihr? Ja, sagt der Bernie, alles klar, hat fleißig Bilder gemacht, hat sie entwickeln lassen, ist mit diesen Bildern zur Jenny gegangen, hat sie ihr auf den Tisch gelegt und hat gesagt, wir wollen unseren Papa wieder haben. Hammer! Ja. Er war in Lebensgefahr, das war nämlich eine sehr temperamentvolle Dame, die er da hatte. Aber letzten Endes kam es so, wie es kommen sollte und wie es auch von Gott gedacht war, das weiß ich heute. Wir kamen wieder zusammen. Ich habe mich von Egon getrennt und er ist ausgezogen aus dieser gemeinsamen Wohnung, in der er dort wohnte. Und bis dahin war das mein altes Leben. Mit vielen Fehlern. Mit einigem Unguten. Es war auch Gutes drin. Ja? Also es ist nicht so, dass ich jetzt nur Negatives hatte. Bis dahin war ich der Meinung, ja, hast alles bis jetzt so ganz gut gemacht. Fehler ausgemerzt wieder, alles wieder in Ordnung gebracht. Aber dann bekamen wir Besuch von Freunden. Eine Freundin von mir. Die hatten so einen großen Supermarkt und die konnten nur so zweimal im Jahr kommen, weil die einfach immer geschäftlich so eingebunden waren. Und die kamen wieder mal und immer wenn sie kamen, dann hatten wir viel zu erzählen. Ja, sie hieß Elke. Was ist passiert bei dir? Was ist passiert bei mir? Austausch. Für Frauen ist das wichtig. Ja, für Männer wahrscheinlich nicht so. Aber für Frauen ist das wichtig. Und sie kam wieder und ich hatte so viel zu erzählen. Denn wir waren mittlerweile umgezogen und. Und sie fingen sofort an. Wir setzten uns zum Kaffee, alles war schon gedeckt und fertig. Und die fingen sofort an zu erzählen, dass sie jetzt mittlerweile nach Karlsruhe in einen Gottesdienst fahren und dass sie sich bekehrt hat. Ich war doch schon immer evangelisch. Sie war evangelisch, ich katholisch. Wir hatten da immer so leise Diskussionen. Jeder hat seine Kirche verteidigt. Was ein Unsinn, ja. Aber wir haben es halt so gemacht, weil wir es nicht besser wussten. Und sie erzählte den ganzen Kaffee entlang. Dann war sie endlich fertig. Sie hat gute Dinge erzählt. Ich habe die auch alle geglaubt, weil ich wusste, das sind totale, ehrliche, integre und loyale Leute. Denen hätte ich nie zugetraut, dass die lügen. Haben wir nie erlebt, sowas. Also ich habe das alles geglaubt. Die hat von Wundern erzählt. Und ach, was weiß ich was alles, was da in den Gottesdiensten abläuft. Aber letzten Endes hat es mich nicht interessiert. Und als sie fertig war, denke ich, jetzt kannst du endlich loslegen. Kannst du auch mal was sagen? Da sagte sie schon, bevor ich nur den Mund aufmachen konnte, hat sie gesagt, wir haben noch eine Kassette mitgebracht. Eine Predigtkassette von Karl. Dürfen wir die mal einlegen? Möchtet ihr die mal hören? Mein Mann, ja. Oh, habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Dann haben wir uns eine Dreiviertelstunde die Predigt angehört. Und sie war schlau. Sie wusste ja, dass ich katholisch war. Sie hatte einen Gast gewählt, der dort gepredigt hat. Ein katholischer Priester. Der hatte in Luxemburg eine große Kirche, aber er war von neuem geboren. Und er ist immer zum Siegfried Müller nach Karlsruhe gefahren und hat dort dann von Zeit zu Zeit gepredigt. Der hat sich auch vor dem Siegfried Müller hingekniet als katholischer Priester. Der hatte noch irgendwelche höheren Ämter da in der katholischen Kirche und hat sich von dem segnen lassen. Ja? Im Nachhinein habe ich das dann erlebt. Das fand ich dann natürlich toll. Aber die Predigt auch noch. Gut, als die Predigt fertig war, dann denke ich jetzt. Und dann sagt sie, ja, wir müssen jetzt eigentlich fahren. Wir sind schon spät. Aber bevor wir fahren, wollten wir euch noch einladen, dass ihr mal mitfahrt zu einem Gottesdienst nach Karlsruhe. Oh, habe ich gedacht, hat das nicht gelangt heute? Auch noch einen ganzen Sonntag investieren, nach Karlsruhe, in zwei Stunden in Zweiheim. Zwei Stunden Gottesdienst. Ah, bist du hier im falschen Film, habe ich so im Stillen gedacht. Aber währenddessen sagte mein Mann, ja. Naja, habe ich gedacht, ich habe ihn unter den Tisch getreten. Aber ich dachte, das lässt sich ja rückgängig machen. Ich habe dann, um es abzukürzen, zweimal diese Verabredung abgesagt. Und jedes Mal sagte sie, ach Angelika, macht nichts. Machen wir einen neuen Termin. Ich kam aus dieser Nummer nicht raus. Dann hatten wir mittlerweile den dritten Termin. Ja? Und, aber da, 10 Tage vorher, und sie hat mir später erzählt, hat sie gesagt, weißt du was, Gott hat zu mir gesagt, du geh zu Angelika, die muss errettet werden. Deshalb ist sie so da dran geblieben, die hatte einen klaren Auftrag auch. Ja. Und als der dritte Termin kam, so 10 Tage vorher, habe ich mir eine schwere Verletzung zugezogen in einem Bus. Der fuhr über so einen Hubbel, den ich noch nicht kannte, und der fuhr mit Karacho da drüber. Und ich saß vorne auf dem Rad, sprang hoch in die Luft und wieder zurück, und da war es passiert. Der Hals-Nackenbereich, keine Ahnung, was da passiert ist. Es war jedenfalls schlimm, ich musste mit dem nächsten Bus wieder nach Hause fahren. Ich bin von Arzt zu Arzt gelaufen. Keiner konnte mir sagen, was das ist. Keiner wusste, was ist da passiert. Der eine wollte mich aufhängen, aber hat gesagt, Frau Dümper, ich habe keine Hoffnung, dass das was nutzt. Da habe ich gedacht, dann machen wir es auch nicht. Und ich lag also zu diesem Zeitpunkt nur noch zu Hause auf der Couch, habe alle 2 Stunden so starke Morphiumtabletten genommen. Und wenn ich die nicht früh genug die nächste wieder genommen, dann kam, da setzt dieser Schmerz, der setzte ein. Der ging vom, ging in den Kopf, ging bis hier unten hin, ging über die ganze Schulter, Brustpartie. Also war, man kann es gar nicht beschreiben, es war fürchterlich. Ich konnte meinen Kopf nicht mehr bewegen, nicht nach links, nicht nach rechts. Es war einfach nur ein Drama, wirklich. Meine Mutter war Gott sei Dank schon in Rente und war zu Hause und hat den Haushalt gemacht. Ich weiß nicht, was sonst geworden wäre. Ich hatte ja noch 5 Kinder im Haus und Katastrophe wäre das gewesen. Aber jetzt kam der Sonntag, der dritte Termin. Und ich wusste, wenn du den jetzt absagst, dann verlierst du deine Freunde. War mir total klar, und das wollte ich ja nicht. Ich wollte ja meine Freunde nicht verlieren. Die war mir ja wichtig, die liebe Elke. Somit habe ich gesagt, dann fahren wir halt mit. Vorher schnell die 2 Tabletten genommen, 2 Stunden Karlsruhe. Dann sagte ich, oh Angelika, wir sind schon spät, komm, mach ein bisschen hin, wir müssen schnell in, das fängt gleich an, der Gottesdienst. Na, sie hat mich also an der Hand mitgezogen, in Gottesdienst, Raum, 500 Leute ungefähr. Oh, brechend voll. Nur hinten waren da so 2, 3 Plätze noch. Da wollte ich schon da schnell hinten mich hinsetzen. Denke ich, da kannst du ja später rausgehen. Ist ja kein Problem. Aber nein, sie hielt mich eisern fest an der Hand. Hat uns bis vorne hingezogen. War es die 2. Reihe? Ich weiß es nicht. Und oh Wunder, es waren 4 Plätze dort noch frei. Schön mittendrin. So, wir nahmen Platz und da fing auch schon der Lobpreis an. Die fing schon mit der Musik an und die Musik fing an und mein Schmerz fing an. Ich hatte vergessen, diese 2 Tabletten zu nehmen. Ich stand dort, der kam so schlagartig, da habe ich gedacht, das überlebst du nicht hier. Ich hatte auch keine Traude jetzt wieder da raus und gucken, wo ist Wasser. Ich wusste gar nicht, wo finde ich Wasser, wo ist überhaupt etwas hier. Ich stand dort und da habe ich alles ausgemacht. Du fällst um, die müssen einen Krankenwagen holen. Keiner weiß, warum du überhaupt umfällst. Ja, wie dann dieses kleine Kopfkino dann anfängt und spielt sein eigenes Filmchen ab. Aber in dem Moment hörte der Lobpreis auf, da ging ein Mann aufs Pult hier so und er sagte, übrigens, Gott hat mir gezeigt, da ist jemand, der hat wie einen Schlag ins Knick gekriegt und dann zählte der alle Symptome auf. Das war ja etwas, was ich meiner Freundin 2 Stunden lang ständig erzählt habe, wie schlecht es mir geht, was ich für Symptome habe, was das für Auswirkungen hat. Die wusste alles. Und den heilt Gott jetzt, sagte der zum Schluss. Und da legte die mir die Hand so hin, die ins Knick und sagte, das bist ja du. Oh, habe ich zu ihr gesagt, das hätte ich ja gar nicht verdient. Denn augenblicklich war mein katholisches Denken ja sofort an Ort und Stelle. Man muss ja alles verdienen. Gott wusste ja, dass ich da gar nicht hin wollte und was ich als für einen Widerstand in mir hatte gegen diesen Gottesdienst da. Da sagte die, sei still und nimm es an. hat sich kein Mensch mehr um mich gekümmert. Die machten wieder ihren Lobpreis und ich stand da. Ich spürte, wie ich wirklich anschwoll. Von den Füßen bis hier an Scheitel. Ich war dick und rot, 100 pro. Vollkommen verwirrt. Ich hatte keine Schmerzen mehr. Der war wie weg. Der sprach es aus und bei mir war es weg. So, habe ich gedacht, gut. Wahrscheinlich vor lauter Schreck ist dieser Schmerz weggegangen. Ja, habe ich ehrlich geglaubt. Und dann habe ich noch gedacht, du hast ja eben die Elke angeguckt und den Bernd. Du kannst ja deinen Kopf wieder bewegen. Dann habe ich das wieder probiert und wieder immer noch kein Schmerz. Dann habe ich bestimmt 10 Minuten lang den Kopf so extrem nach links und nach rechts bewegt, dass die hinten schon bestimmt gedacht haben, da vor uns sitzt einer. Die Frau, die ist irgendwie gestört. Das ist ja nicht normal, aber wie? Der hätte abbrechen müssen normal, der Hals. Hat er natürlich nicht getan, aber irgendwann habe ich es gelassen. Denke ich, der Schmerz kommt ja wirklich nicht mehr. Dann waren wir mittlerweile, haben wir uns gesetzt, die Predigt fing an. Und jedes Wort, was der Siegfried Müller, es war der Siegfried Müller gewesen, der das gesagt hat, jedes Wort, was er gesagt hat, war nur für mich. Jeder Satz, boah, wie ein Hammer. Und dann habe ich mich, zwischendurch habe ich mich gerechtfertigt vor Gott. Habe gesagt, aber Gott, das war aber doch gut und das war gut. Und, das, und ich spürte, er schiebt alles vom Tisch. Und ich sage immer so, das ist so ein Bild für mich. Ich bin in diesen Gottesdienst gegangen mit Hut, Stock, Schirm und vermummt bis zum geht nicht mehr, dick fest zu, rundherum. Das war meine Fassade. An der hatte ich bestimmt 30 Jahre lang schwerst gearbeitet. Die war ich nicht einfach bereit abzulegen oder da was von herzugeben. Das hat mich viel Kraft gekostet und viel Engagement mir selbst und meinem Umfeld gegenüber. Denn ich wurde mittlerweile sehr geachtet, man hatte Respekt vor mir. Ich war die Person, die ich sein wollte. Aus eigener Kraft. Ja? Und ich kam in diese Versammlung hinein als eine total emanzipierte Frau. Ich habe alle Frauen verteidigt, die keine guten Männer hatten. Da war ich sehr aktiv. Und ich wusste, wer ich glaubte, zu wissen, wer ich war. Aber dann fing Gott an und dann zog er mir jedes einzelne dieser Fassadenteile aus. Stück für Stück für Stück für Stück. Und was blieb zum Schluss? Nix. Ich stand nackt und bloß vor diesem Gott, voller Verzweiflung. Ich habe gesagt, sag mal, du großer Gott, ich habe ihn ja noch, hab noch nicht den Namen Jesus im Mund gehabt. Ich habe gesagt, sag mal, wie komme ich denn zu dir? Ich habe doch überhaupt keine Chance. So wie ich bin, ich kann doch nie in den Himmel kommen. Das war mir sowas von klar, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich hatte zum Schluss keine Argumente mehr, die ich ihm hätte bringen können. War nichts mehr da. War alles weggeflossen. Wusch, weg. Selbst das Gute, was in meinem Leben war, war ja aus eigener Kraft gewirkt. Versteht ihr? Das aus eigener Kraft Gutes bewirkt, zählt auch vor Gott nicht. Und dann habe ich so gedacht, hier, jetzt musst du mir aber auch sagen, wie ich zu dir kommen kann. Ich habe gedacht, du gehst aus diesem Gottesdienst raus, du weißt jetzt, was du für ein Sünder bist. Du hast, wie kannst du zu Gott kommen? Glaub mir, unerrettete Leute haben keine Vorstellung, wie sie das machen können. Ich hatte sie auch nicht und ich habe schon viel Fantasie, glaub mir. Und in dem Moment, und ich habe geweint. Es war wirklich so, Gott hat aus meinen Augen zu diesem Zeitpunkt für die Predigt 2 kleine Wasserhähne gemacht. Und die waren auf. Und ich konnte die nicht schließen. Mir liefen hier, ohne dass ich habe mich geschämt, ohne Ende, liefen hier ständig das Wasser runter. Erst habe ich alle meine Tempotaschentücher verbraucht. Alles geputzt und geputzt, die waren alle nass. Dann hatte ich hier alles nass, dunkel. Ah, das gibt es doch gar nicht. Und ich konnte nicht aufhören zu heulen. Das lief und lief und lief. Ja, und heute weiß ich, da musste auch viel laufen. Da musste wirklich viel laufen. Und in dem Moment, wo ich am allerverzweifelsten war, da sagte der Siegfried Müller, ja, da war die Predigt zu Ende. Und wenn du ein Kind Gottes werden willst, dann kommst du jetzt hier vor, da bete mir. Und dann bist du ein Kind Gottes. Er ist ja ein Schwabe, er hat das genau so gesagt. Oh, das war ja die Antwort auf meine Frage, versteht ihr? Das war ja genau das, was ich wissen wollte. Dann hatte ich plötzlich Flügel. Ich bin aus dieser Reihe heraus geflogen. Bestimmt vielen auf die Füße getreten. Aber ich flog förmlich vor dieses Pult. Dann stand ich da. Da habe ich gedacht, was hast du denn jetzt wieder gemacht, Angelika? Du warst ja wieder so spontan. Jetzt stehst du allein hier und 500 Menschen sehen, dass du eine Sünderin bist. Aber dann kam eine andere Stimme, die sagt, komplett egal. Völlig egal. Lass es doch sehen. Du gehst als errettetes Kind Gottes hier aus diesem Saal heraus. Ja, habe ich gesagt, genau das. Und mein Mann sagte mir, ich sah dann auch so aus dem Augenwinkel, habe mich natürlich nicht rumgedreht, dass noch Leute da standen auch. Mein Mann sagt, es sind ungefähr 25 Leute, 30 Leute, haben dann noch hinter mir gestanden. Aber ich war die Erste. Ich war die Erste da vorne. Und es hat vielleicht auch dem einen oder anderen auch Mut gemacht, dann vorzugehen. Das weiß ich nicht. Aber das war so bis dahin meine Predigt. Und das ist jetzt 28 Jahre her. Und ich durfte in diesen 28 Jahren sehr oft erkennen, dass Gott sehr wohl einen Plan für mich hat. Dass er Dinge in Existenz gebracht hat, einfach weil ich gehorsam war. Weil ich getan habe, was er gesagt hat, auch wenn es mir manchmal nicht gefallen hat oder nicht geschmeckt. Und da war der Segen immer ganz besonders groß dann, wenn man sich dann doch überwindet und sagt, okay, du willst, dass ich das tue, dann tue ich das. Dann zieh mal zu, dann wie du das hinkriegst mit mir. Das war immer meine. Wenn ich, never. Keine Chance. Als er mir das erste Mal gesagt hat, Angelika, durch meinen Sohn, ab jetzt predigst du. Tja, da hat die Angelika 8 Tage lang in ihrem Wintergarten nur geheult. Bis ich gedacht habe, so geht das nicht weiter. Ich habe gesagt, gut Gott, wenn du willst, dass ich predige, dann sieh mal zu, wie du das hinkriegst. Denn ihr müsst bedenken, zu dem Zeitpunkt, da war ich gerade errettet, fuhr so sonntags von Zeit zu Zeit mal mit nach Karlsruhe in den Gottesdienst und hatte dann dort einen Gönner, der mir die Predigten jede Woche geschickt hat. Ich habe dann diese Predigten gehört und habe dann das, was ich gehört habe, dann in unserem Hauskreis weitergegeben. Habe dann Bibel gelesen und dann hat Gott mir auch geholfen beim Predigen. Ich habe gesagt, jetzt machen wir zwei eine Predigt. Das war wirklich so naiv, wie man nur naiv sein kann. Und es kam immer was Gutes raus. Und ich habe dann später diese Predigten immer zu diesem Gönner nach Karlsruhe geschickt, ein älterer Herr. Der hat auch Bücher geschrieben für den Siegfried Müller. Und ich habe gesagt, schau mal, ob da ein Fehler drin ist. Denn ich wollte ja keinen Fehler machen. Und er hat gesagt, immer. Das war völlig korrekt. Da war kein Fehler drin. Für jemand, der keine Bibelschule hatte, der nicht gelehrt war, war das ein Wirken Gottes. Versteht ihr? Gott kann jeden gebrauchen. Mag er noch so einfach gestrickt sein. Denn das, was vor der Welt nichts ist, das hat Gott erwählt. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist in Gottes Plan. Dass auch Leute, die sagen, oh, sowas kann ich nicht. Du kannst alles. Wenn Gott dir sagt, mach es, dann mach es einfach. Hinterfrage es nicht, denk nicht, du kannst es nicht. Du kannst es auch nicht. Aber er in dir kann alles. Das ist keine Frage. Ja, und vielleicht sitzt jetzt jemand hier, der so sagt, das eine oder andere, so Ähnliches habe ich auch erlebt. Oder der vielleicht noch nie darüber nachgedacht hat, dass er vielleicht nicht errettet sein könnte, weil er noch nie Jesus ganz persönlich in sein Leben eingeladen hat. Oder auch ihr am Livestream. Wenn ihr das noch nie getan habt, dann habt ihr jetzt eine Möglichkeit dazu. Denn seit 2000 Jahren, über 2000 Jahre schon, geht ein Ja von Jesus, eine Errettung von Jesus, dieses Angebot über diese ganze Erde. Aber auch ein Ja und ein Nein. Und ich sage immer, wenn du das Ja wählst zu dieser Errettung, alles gut. Dann weißt du, du bist ein Kind Gottes. Du wirst einmal die Ewigkeit dort verbringen, wo es wunderschön ist. Der Uwe hat gesagt, stellt euch mal vor, wie es im Himmel ist. Ihr müsst nur das Buch von der Joanne lesen, so real ist der Himmel. Da könnt ihr so ein bisschen euch vorstellen, wie der Himmel aussieht. Ich mache das gern. Ich lese gern in dem Buch und freue mich daran, auf das, was uns noch ins Haus steht. Das, was wir erleben werden, wo wir unsere Ewigkeit verbringen werden. Das ist doch nur begeisternd, oder? Freut ihr euch nicht? Wichtig. Aber wenn jemand sagt, okay, ich möchte diesen Jesus kennenlernen, der wirklich bereit war, meine Verletzungen zu heilen, aus meiner Kindheit, Ablehnung, Einsamkeit, Missbrauch, den ganzen Schrott, der da drin war, er hat ihn geheilt. Und wenn ich heute davon erzähle, dann weine ich nicht, weil ich noch Verletzungen in mir habe. Ich bin völlig heil, glaubt mir es. Aber ich habe noch die Gefühle, ich kenne die Gefühle noch, die dieses Kind hatte. Dann tut mir dieses Kind leid. Könnt ihr das nachvollziehen? Was es durchleben und erleben musste und hatte keine Chance, da herauszukommen. Dieses Kind tut mir dann leid, aber das sehe ich gar nicht mehr als mich. Versteht ihr? Er hat auch meinen Ehebruch vergeben. Er hat alle Sünden. Da waren noch eine ganze Menge anderer Dinge, die auch nicht gut waren. Das hat er alles vergeben. Er hat mich neu gemacht. Und das will er mit jedem Menschen machen, der ein Ja zu ihm sagt. Und deshalb möchte ich einfach euch mal aufrufen, dieses Gebet der Übergabe des Lebens an Jesus Christus sollte keine Routine sein. Man darf es später immer wieder wiederholen. Wir wiederholen es hier Sonntag für Sonntag. Und ich bete es jedes Mal voller Inbrunst mit. Man kann es nicht oft genug sagen, dass wir ihm alles geben, dass er der Herr in unserem Leben ist. Das hat er mehr als verdient. Er hat genug bezahlt dafür. Deshalb, wenn da irgendwo, auch wenn ihr euch schon mal bekehrt habt und da ist eine Laschheit, eine Lauheit plötzlich eingezogen, ihr könnt das wieder verändern. Es ist sehr gut möglich zu sagen, okay Gott, machen wir wieder neu einen Deal. Ich will ja wieder ganz zu dir zurück. Aber auch wenn ihr es noch nie gemacht habt, es wird euch heute angeboten, euer Leben Jesus zu geben. Und ich werde ein Gebet vorsprechen, ihr habt die Möglichkeit, es nachzusprechen. Aber tut es nicht nur aus bla bla bla. Tut es bewusst. Jeden Satz, den ihr sprecht. Sprecht ihn bewusst. Und seid euch darüber im Klaren, dass das die Weichenstellung für die Ewigkeit ist. Wir tun alle Menschen leid, die auf diesem Nein weiterhin beharren. Die dieses Nein fest in ihrem Leben integriert haben. Die Gott ablehnen. Die auch Neutralität ist ein Nein. Denkt nicht, na, ich habe ja nicht Nein gesagt. Aber wenn du neutral bleibst, ist das auch ein Nein. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich, sagt Jesus, ganz klar und eindeutig. Und deshalb bitte ich euch, steht doch mal auf. Auch ihr am Livestream, wenn ihr euch entscheidet, jetzt Jesus als Herrn in eurem Leben annehmen zu wollen, oder auch die, die die Kassetten vielleicht später mal hören, ich bitte euch, steht auf. Vor einem König steht man. Da sitzt man, da bleibt man nicht im Bett liegen, wenn man so eine Entscheidung trifft. Steht einfach auf und betet mir nach. Vater im Himmel, ich danke dir für deinen Sohn Jesus Christus, der für mich gestorben und auferstanden ist. Und ich bringe dir, Herr Jesus, meine ganze Lebensschuld, all meine Schwachheiten, all meine Krankheiten. Und ich bitte dich, sei du der Herr in meinem Leben. Jetzt und in Ewigkeit. Amen. Okay.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.